Die Entnahme von Blut zur Herstellung und Reinjizierung von ozonisiertem Eigenblut unterliegt dem Arztvorbehalt des Paragraphen 7 Absatz 2 Transfusionsgesetz. Einem Heilpraktiker ist sie nicht erlaubt. Dieses Urteil des Verwaltungsgerichts Münster aus September 2018 hat weitreichende Folgen gehabt und beschäftigt sich mit der wohl aktuell spannendsten Frage im Heilpraktikerrecht. Sind Eigenblutbehandlungen durch Heilpraktiker nun erlaubt oder nicht? Dieses Thema ist höchst komplex, auch aus rechtlicher Sicht, aus arzneimittelrechtlicher Sicht. Deshalb werde ich hier im Folgenden nur die Grundzüge schildern. Die Problematik beginnt schon dabei, dass man nicht alle Eigenblutbehandlungen über einen Kamm scheren kann. Wichtig ist hier, in dem Urteil ist lediglich die ozonisierte Eigenblutbehandlung thematisiert worden. Andere Formen der Eigenblutbehandlung wurden nicht beurteilt. Was hat das Gericht aber nun zur Eigenblutbehandlung unter Zugabe von Ozon geurteilt? Das Gericht ist davon ausgegangen, dass es sich hier um Blutspenden gehandelt hat. Blutspenden werden im Transfusionsgesetz definiert. Wer möchte, kann diese Norm gerne im Internet nachlesen. Sie ist frei verfügbar. Ich werde sie jetzt einmal zitieren, aber wie das mit rechtlichen Normen so ist, sie sind meistens sehr kompliziert und können nicht wirklich gut nachvollzogen werden. Aber nach Paragraph 2 Nummer 1 des TFG ist Spende die beim Menschen entnommene Menge an Blut, ich kürze jetzt etwas, die Wirkstoff oder Arzneimittel ist und zur Anwendung bei Menschen bestimmt ist. Ja, und diese Voraussetzungen sind hier gegeben. Durch die Zugabe von Ozon wird ein Arzneimittel hergestellt. Das ginge auch mit Zugabe von anderen Präparaten. Das Blut wird entnommen und zurückgeführt. Auch wenn es am selben Patienten erfolgt, gilt diese Definition. Auch Eigenblutbehandlungen sind hier grundsätzlich erfasst. Paragraph 7 Absatz 2 knüpft hieran an und sagt nunmehr, die Entnahme der Spende darf nur durch eine ärztliche Person oder durch anderes qualifiziertes Personal unter Verantwortung einer ärztlichen Person erfolgen. Ja, hieraus resultiert das Dilemma. Dem Wortlaut nach dürfte ein Heilpraktiker keine Blutspenden entnehmen. Das gilt auch im Rahmen der Eigenblutbehandlung. Es ist die Frage, ob die Ausnahmeregelungen im Transfusionsgesetz eventuell weiterhelfen könnten. Jedes Gesetz oder zahlreiche Gesetze haben gewisse Ausnahmeregelungen, unter denen dann das Gesetz nicht Anwendung findet. Hier im Transfusionsgesetz existiert Paragraph 28. Paragraph 28 TFG ist derart kompliziert und lang formuliert, dass es vollkommen neben der Sache wäre, diesen nun hier zu zitieren. Ich werde ihn kürzen und das Wesentliche einmal vortragen. Paragraph 28 meint im Wesentlichen, dass das TFG keine Anwendung findet auf homöopathische Eigenblutprodukte. Was das genau meint, werden wir im Folgenden noch näher betrachten. Eine Ozonbehandlung wird hier schwer drunter zu verstehen sein. So, was hat das Gericht nunmehr entschieden? Das Gericht hat eben gesagt, der Arztvorbehalt aus § 7 Absatz 2 TFG findet auf Ozonsauerstoff-Eigenblutbehandlungen Anwendungen. Die Ausnahmeregelungen des § 28 lägen nicht vor und demnach wurde die Behandlung untersagt. Die klagenden Heilpraktikerinnen hatten insbesondere auch eingewandt, dass es sich um ein homöopathisches Arzneimittel gehandelt hätte. Also müssen wir uns einmal über die Frage unterhalten, haben wir auch bei einer Ozon-Sauerstoff-Eigenblutbehandlung eventuell ein homöopathisches Arzneimittel? Es gibt eine Definition, die findet sich im Arzneimittelgesetz. Demnach sind laut Paragraph 4 Absatz 26, ja, sage und schreibe Absatz 26, homöopathische Arzneimittel, welche nach einem im europäischen Arzneibuch oder in Ermangelung dessen nach einem in den offiziell gebräuchlichen Pharmakopöen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union beschriebenen homöopathischen Zubereitungsverfahren hergestellt worden sind. So, wir haben also eine ausdrückliche Definition, diese befindet sich im Arzneimittelgesetz, nicht im Transfusionsgesetz. Kann man sie trotzdem hier anwenden, auch wenn es um eine Untersagungsverfügung des TFG geht? Meiner Meinung nach schon, da es hier zahlreiche Verschränkungen zwischen den Gesetzen gibt und auch die Systematik dafür spricht. Also wird es sehr schwer werden, Ozon-Sauerstoffbehandlungen unter diese Definition zu fassen. Es werden einfach diese Art der Behandlungen nicht in, ja, nicht in Pharmakopöen der Mitgliedstaaten beschrieben, auch nicht im europäischen Arzneimittelbuch. Deshalb handelt es sich hier wohl nicht um ein homöopathisches Arzneimittel, so dass die Rechtsfindung des Verwaltungsgerichts Münsters auf dem ersten Blick stringent erscheint. Wir halten fest, das Transfusionsgesetz findet also grundsätzlich auch auf Eigenblutbehandlungen Anwendungen. Andernfalls wäre die Ausnahmeregelung für homöopathische Eigenblutprodukte schon dem Grunde nach gar nicht erforderlich. Und das Transfusionsgesetz ist auch bei der Entnahme von geringfügigen Mengen an Blut einschlägig. Und wir haben hier nach meiner Meinung zumindest kein homöopathisches Arzneimittel. Es fehlt hier der hinreichende Bezug zur Homöopathie bei der Ozon-Sauerstoff-Eigenblutbehandlung. Würde man das hier anders auslegen, würde letztlich der Begriff homöopathische Eigenblutprodukte mit dem Begriff nicht schulmedizinische Eigenblutprodukte gleichgesetzt und das hat der Gesetzgeber hier wohl nicht gemeint. Bis hierhin scheint die Rechtsfindung des Verwaltungsgerichts also korrekt zu sein. Könnte das Gericht dennoch etwas übersehen haben? Meiner Meinung nach ja. Denn das Gericht hätte sich bei diesem Zwischenergebnis zwingend mit der Frage beschäftigen müssen, ob die Norm in dieser Auslegung, ob § 7 Absatz 2 verfassungsgemäß ist. Denn die Berufsfreiheit der Heilpraktiker wird hierdurch weitreichend und massiv eingeschränkt. Und andererseits erhalten Patienten keinen Zugang mehr zu diesen Therapieverfahren, weil diese durch Ärzte nicht angeboten werden. Ein massiver Eingriff in die Therapiefreiheit. Das Gericht hat jedoch nur eine knappe Prüfung der Verhältnismäßigkeit durchgeführt und sich nicht vertieft mit Fragen der Verfassungsmäßigkeit beschäftigt. Das Gericht hätte die Norm auch im Wege einer konkreten Normenkontrolle dem Bundesverfassungsgericht vorlegen können und wohl auch sollen. Dies wird möglicherweise noch im Berufungsverfahren nachgeholt werden. Wichtig zur Einschätzung ist auch der Umstand, dass Eigenblutbehandlungen in der Vergangenheit keine tatsächlichen Gefährdungen mit sich gebracht haben. Es liegen hier keine empirischen Anhaltspunkte für Patientengefährdungen vor. Im Hinblick auf die sehr geringe Menge des entnommenen Blutes erscheint dies auch eher fernliegend. Auch der Gesetzgeber hat in der Vergangenheit nie thematisiert oder ausdrücklich betont, dass er diese Verfahren Heilpraktiker entziehen möchte. Beschäftigt sich man sich mit dem Zweck der Untersagungsgrundlage, dem Paragraphen 7 Absatz 2 TFG, so ist man auch erstaunt, denn in der Gesetzesbegründung wird diese Norm damit begründet, dass der Spender hierdurch geschützt werden soll. Durch die ärztliche Entnahme von Blut soll quasi gewährleistet werden, dass beim Entnahmevorgang kein Gesundheitsschaden beim Spender eintreten kann. Dies macht Sinn, wenn man als Vergleichspunkt einen nicht heilkundlich Tätigen sieht, sozusagen die Entnahme von Blut durch eine beliebige, nicht qualifizierte Person erfolgt. Im Vergleich zu einem Heilpraktiker überzeugt diese Logik jedoch nicht. Denn Heilpraktiker dürfen unstreitig Blut entnehmen, Infusionen legen etc. Durch die Entnahme einer Blutspende erfolgt hier keine Gefährdung des Patienten. Dem Schutz des Spenders ist nicht damit gedient, dass Heilpraktiker hier ausgeschlossen werden. Die Geeignetheit der Norm zur Zielerreichung erscheint deshalb äußerst fraglich. Es ist ziemlich widersprüchlich, dass Heilpraktiker einerseits Blut entnehmen und Injektionen verabreichen dürfen, andererseits jedoch nicht eine sehr geringe Menge an Blut entnehmen dürfen, um es zu reinjizieren. Es bleibt zu hoffen, dass diese Fragen im Berufungsverfahren intensiv thematisiert werden und dass sich das Berufungsgericht in seinen Entscheidungsgründen hiermit intensiv auseinandersetzen wird. Inwiefern sich das auf andere Behandlungsverfahren erstrecken wird, ist noch nicht abzusehen. Die Tendenz ist, je homöopathischer ein Behandlungsverfahren ist, umso eher kann es auch auf die Ausnahmeregelung gestützt werden. In diesem Falle würde es nicht auf die Frage der Verfassungsmäßigkeit ankommen, da direkt von der Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht werden könnte. Interessant ist auch die Reinjektion unbehandelten Eigenblutes, denn hier könnte argumentiert werden, wenn ich schon ein homöopathisches Mittel zusetzen darf, dann müsste doch erst recht eine unbehandelte Reinjektion zulässig sein. Hiermit sind ja erst recht noch weniger Gefährdungen verbunden. Es bleibt festzuhalten, dass hier eine erhebliche Rechtsunsicherheit besteht und auch als Rechtsberater tut man sich aktuell schwer, einen konkreten Rat zu geben. Rechtsstaatlich ist dies äußerst bedenklich, aber im Heilpraktikerrecht gibt es hier leider zahlreiche rechtliche Sachverhalte, die ähnlich gelagert sind. Der rechtliche Nebel ist im Heilpraktikerrecht ein Charakteristikum. Wie verhalten sich die Aufsichtsbehörden nun? Teilweise wird Anhörungsschreiben verschickt. Es gibt wohl teilweise wenige Untersagungsverfügungen. Mir ist noch keine bekannt. Man wird sehen, auch die, ja, sowohl die Sachkunde und Fachkunde bei den Ämtern ist hier nicht bis ins Detail gegeben. Es handelt sich hier um spezifische Fragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ämter hier ein Interesse daran haben, Gerichtsverfahren zu führen und sich mit diesen Fragen vertieft auseinanderzusetzen. Letztlich wird jedoch hier, ja, den Aufsichtsbehörden keine andere Wahl gelassen, als die Frage auch im Rechtswege klären zu lassen. Ob man hier im Wege des vorauseilenden Gehorsames jedoch nachgeben möchte und bereits jetzt gegenüber den Ämtern eventuell erklärt, diese Verfahren nicht mehr auszuüben, scheint fraglich. Denn es kann sein, dass sich das später als überflüssig erweisen wird, wenn Berufungsinstanzen eventuell anders entscheiden. Es bleibt jedoch darauf hinzuweisen, dass Verstöße eventuell Bußgeld bewährt sind und auch berufsbezogen geahndet werden könnten. Man sollte deshalb jeden Einzelfall im Blick behalten. Und wichtig, jede erlaubnisfreie Herstellung von Arzneimitteln ist der zuständigen Behörde anzuzeigen. Paragraph 67 AMG. Wenn Sie so tätig sind, zeigen Sie es an, dann wird die Behörde auf Sie zukommen und die Frage der Eigenblutbehandlung mit Ihnen thematisieren. Auch ich bin mit einem entsprechenden Verfahren aktuell mandatiert worden. Dies ist relativ umfangreich und beinhaltet zahlreiche Behandlungsverfahren im Bereich der Eigenblutbehandlung, nicht lediglich Ozon-Sauerstofftherapie-Verfahren. Ich werde hier weiter berichten und sobald es Neuigkeiten gibt, wieder entsprechend informieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie in den Kommentaren ein paar Anmerkungen hinterlassen. Haben Sie Nachfragen, zögern Sie nicht, stellen Sie diese in den Kommentaren. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiederhören, Ihr Rechtsanwalt Dr. Sasse.